Als Einstieg für unsere Predigt lese ich uns aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 10. Ihr habt es auch auf Folie, da könnt ihr es mitverfolgen. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tu das. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Es muss schon was Besonderes passieren, bevor wir in der Bibel lesen, dass Jesus staunt. Dass Jesus sich wundert. Viel öfter lesen wir doch, dass er durch die äußeren Fragen und manchmal ja auch Angriffe von Menschen hindurch in die Herzen des Einzelnen sieht und erkennt, was hinter der Frage steht, die ihm da äußerlich gestellt wird. In Markus 2 gibt es mal so eine Begebenheit, da lesen wir von einigen Schriftgelehrten, die es als Gotteslästerung ansehen, dass Jesus hier Sünden vergibt. Und das heißt, Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging und fragte sie, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? In Lukas 9 überlegen die Jünger, wahrscheinlich auch in einem Moment, wo sie sich unbeobachtet fühlen, wer wohl der Größte von ihnen sei. Und auch hier steht, dass Jesus ihre Überlegung erkennt und ihnen anhand eines Kindes klar macht, wer wirklich groß ist im Reich Gottes. Das ist es doch, was wir von Jesus kennen, was wir normalerweise im Neuen Testament auch sehen, dass Jesus durch die äußere, offensichtliche Situation hindurchschaut, in das Herz des Einzelnen und genau erkennt, was in einem abgeht. Im ganzen Neuen Testament wird nur von zwei Ereignissen gesprochen, wo Jesus sich wundert, über Menschen wundert. Das ist einmal die Begebenheit in Markus 6, als die Leute seiner Heimatstadt Nazareth nicht an ihn glauben. Da wunderte sich Jesus über den Unglauben der Nazarener. Da war er wohl sehr, ja, enttäuscht drüber, dass er sagte, ich lebe doch unter euch, ihr kennt mich doch. Und da war es offensichtlich so, dass ja sie Leute sich an ihm ärgerten und ihn ablehnten. Das ist das eine Mal, wo er sich wundert über den Unglauben. Und die zweite Begebenheit, das ist die, die wir hier angucken und anschauen. Hier staunt und wundert Jesus sich im positiven Sinne über diesen heidnischen, römischen Hauptmann. Vielleicht hatte Jesus auch gerade noch den Unglauben der Nazarener vor Augen, wo er sagte, boah, bei euch war ich doch Leben lang. Ihr habt mich doch kennengelernt. Ihr glaubt nicht. Und hier sagt er jetzt, hier begegnet er diesem Mann, der ihn einfach nur sieht, einfach nur begegnet. Und er sagt, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich keinen solchen Glauben gefunden. Die Menschen, die die Verheißung kannten, dass ein Messias kommen soll, die wiesen Jesus ab, als er kam. Dieser römische Feldherr hier, der aus einem völlig anderen Kulturkreis kam, der vermochte als einziger, Jesus mit seinem Glauben im positiven Sinne zu verwundern, ihn in Erstaunen zu versetzen. Also das muss schon was Besonderes sein. Und ich glaube, es lohnt sich, an dieser Stelle mal nachzugucken, was steckt denn dahinter? Was sagt denn dieser Mann eigentlich? Und was ist das Besondere daran? Nun, das Erste sehen wir hier. Der Hauptmann glaubt allein dadurch, dass er Jesus beobachtet. Diese Verse 8 und 9 sagen das. Herr, sagt der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Am Anfang dieses Glaubens des Hauptmanns von Kapernaum, da steht im Grunde genommen nichts anderes als die aufmerksame Beobachtung der Person Jesus Christus. Und wenn wir mal drüber nachdenken, das war ja auch das Einzige, was er hatte. Dieser römische Soldat, der kannte keine alttestamentlichen Verheißungen, dass da mal jemand kommen soll. Er wusste nichts vom Talmud, von den jüdischen Schriften. Dieser römische Hauptmann hatte gar keinen Zugang zum Alten Testament. Er kannte die Aussagen nicht. In den jüdischen Synagogen wurde ja auch immer am Schabbat dieser Gott gepredigt, aber der Hauptmann war zu diesen Gottesdiensten nicht zugelassen. Da konnte er auch keine Informationen herbekommen. Die Juden wussten das alles und sie bekamen es gepredigt immer wieder und sie wussten es aus dem Alten Testament. Dieser Hauptmann wusste das alles nicht. Ihm blieb einfach nur seine Beobachtungsgabe und er beobachtete Jesus und ihm fiel eines dabei auf. In Jesu Worten liegt Kraft. Da steckt Vollmacht dahinter. Wenn Jesus spricht, da passiert was. Und jetzt stellt er einen ganz einfachen, aber ganz eindrücklichen Vergleich an. In Vers 8 spricht er von Jesus und in Vers 9 spricht er hier von sich. Und er vergleicht hier Jesus und diese Welt mit der Hierarchie des römischen Militärapparats. Und er sagt zu Jesus quasi, hör mal, Rabbi, das ist jetzt kein Witz. Was haben der Messias und ein römischer Hauptmann gemeinsam? Nun, wir beide haben dies gemeinsam. Wir befehlen, und es geschieht. Bei mir ist es so, ich bin ein Hauptmann. Das bedeutet, ich bin von der Regierung eingesetzt. Ich habe eine Vollmacht bekommen. Ich habe Leute unter mir, über die ich bestimmen kann. Ich habe in gewisser Weise Verfügungsgewalt über diese Menschen. Ich habe zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich bin befugt, Befehle auszusprechen. Und ich kann ganz sicher sein, wenn ich einen Befehl hineinspreche in die Truppe, dann wird dieser Befehl auch ausgeführt. Meine Worte sind in diesem Moment nicht nur Schallwellen. So als ob jemand anders sagt mir, das ist aber ein schöner Tag heute. Hinter meinen Worten steckt etwas hinter. Denn hinter ihnen steht die Macht der gesamten römischen Militärordnung, die Macht Roms. Und dann sagt er hier in Vers 8, und jetzt, Jesus, habe ich Folgendes beobachtet. Wenn du sprichst, dann sind das auch nicht nur Schallwellen. Wenn du sprichst, dann erreicht dein Wort auch nicht einfach nur die Ohren der umstehenden Menschen, sondern hat das Auswirkungen in der realen gesamten Welt. Wenn du sprichst, dann verändern sich Dinge. Dann passiert etwas, was man unter Umständen mit den Augen sehen und nachvollziehen kann. Krankheiten, die Natur, sogar böse Geister gehorchen dir, wenn du deine Stimme erhebst und einen Befehl aussprichst. Und das zeigt doch vor allen Dingen eines. Hinter dir und deinen Worten steht auch eine höhere Macht. Ich als römischer Hauptmann kann mir das nur so erklären. Ich spreche im Auftrag einer irdischen Macht. Der Macht Roms. Du aber sprichst im Auftrag einer noch weit höheren Macht. Du sprichst im Auftrage Gottes. Und wisst ihr, mit dieser Beschreibung, da hat dieser römische Hauptmann den Nagel auf den Kopf getroffen. Er spricht mit diesem Vergleich Jesus ein so gewaltiges Zeugnis aus, wie es eigentlich nur noch einmal bei Petrus vorkommt, als der sagt, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Und diese Aussage des Hauptmanns ist so gewaltig, dass sie sogar Jesus in Erstaunen versetzt. Und diesen Glauben lobt er jetzt und hebt ihn unter den Umstehenden hervor. Er sagt, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist mir nicht untergekommen. Also ich ziehe jetzt ja schon eine ganze Weile hier durchs Land. Durchs Land des Volkes Israel. Die wissen, dass ein Messias kommen soll. Aber das habe ich noch nicht erlebt. Wisst ihr, ich denke, wir können daraus zunächst einmal eines erkennen. Echter Glaube, und davon bin ich überzeugt, das ist heute auch immer noch genauso. Echter Glaube entspringt in erster Linie aus der Beobachtung der Person Jesu. Schaut euch Jesus an. In ihm, so heißt es, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dieser Mann hatte ja auch nichts anderes als einfach nur die Person Jesu vor Augen. Und das war genug. Es war genug, um seinen Glauben zu entfachen. Ich frage mich manchmal, was gibt's heute nicht alles so für Schriften und Bücher, die schreiben, so wie man richtig glaubt, so Hilfestellungen, wie man im Glaubensleben weiterkommt. Und da können auch wirklich ganz wertvolle Gedanken drin sein. Aber in diesem Bibeltext hier wird uns ein ganz einfacher Weg gezeigt. Der Hauptmann heftet seinen Blick einfach nur auf die Person Jesu. Und ihm wird bescheinigt, dass er Jesus zu verwundern vermochte. Wie ist das bei uns? Wie oft heften wir unsere Augen auf andere Dinge als auf Jesus? Manchmal sind wir so vielleicht so ein Stückchen, der Meinung, man braucht vielleicht eine bestimmte Gebetstechnik.
Da gibt es ja immer so wiederkehrende Trends in der Christenheit. Da heißt es zum Beispiel, du musst alle deine Dinge im Gebet mit Dank angehen. Danke dafür, dass dein Gebet erhört wird. Danke, dass Gott es schon erhört hat. Und dann wird es dir auch zuteil werden. Es gab mal einen Trend, so, den hatte ich mal gelesen. Du musst Gott genau beschreiben, wie die Erhörung deines Gebetes aussehen soll. Du musst nicht nur sagen, ich will ein Fahrrad. Du musst ihm das Fahrrad beschreiben, wie es denn aussehen soll und dass du da bekommst. Wir versuchen dann so auf eine bestimmte Art und Weise so Gott unsere Anliegen vorzutragen, damit er doch auch unser Gebet erhört. Und wir merken gar nicht, wie sehr wir uns dabei nur um uns selber drehen. Als ob wir mit unserem Gebet jetzt irgendwie die Macht freisetzen müssten. Als ob das an uns läge. Wie oft heften wir auch unsere Augen auf das Problem selber, das uns bedroht, das wir Jesus eigentlich bringen wollen. Wir schauen dem Problem ins Auge. Und untersuchen es. Und wir erforschen es. Und wir beschreiben es. Und oftmals geht es uns in unserem Gebet hinterher noch schlechter als vorher. Weil man sich so lange damit beschäftigt hat. Als einfach den Blick auf Jesus zu heften. Anstatt, dass wir einfach zu ihm fliehen. Mitten in unserer Bedrängnis, in unseren Schwierigkeiten. Dass wir in unseren Berichten aus den Evangelien ihn anschauen. Wie er mit Situationen, wie mit Problemen mit Menschen umgegangen ist und dass wir Ruhe finden bei ihm. In einem alten Lied heißt es doch, fliehen zu ihm wir im Gebet. Wir müssen doch beim Augenarzt auch nicht uns auf unsere problematischen Augen konzentrieren. Oh, Herr Doktor, also mit dem Rechten, ja, also ich erkenne ja das alles gar nicht, was Sie da hinten da stehen haben. Und wenn ich zusammenkneife, geht es ein bisschen mehr. Mit dem Linken ist aber alles noch viel katastrophaler, das ist noch viel schlechter. Wir müssen einfach nur das vorlesen, was er uns zu lesen gibt, dorthin schauen und dann darauf vertrauen, dass er uns die geeignete Hilfe geben wird. Der Hauptmann von Kapernaum glaubt allein durch die Beobachtung der Person Jesu. Echter Glaube, davon bin ich überzeugt, beginnt auch heute immer mit der Beobachtung der Person Jesu. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Es gibt noch ein weiteres Merkmal, das den Glauben des Hauptmanns so besonders macht. Dieser Hauptmann von Kapernaum besitzt einen Glauben, der jetzt keine Hilfestellung braucht. Das Auffällige an diesem Mann ist ja, dass er lediglich möchte, dass Jesus nur ein Wort spricht, damit der Diener gesund wird. Er bittet Jesus gar nicht darum, nach Haus zu kommen. Hintergrund ist der, dass Jesus als Jude das Haus des Hauptmanns, eines Heiden, gar nicht hätte betreten können, ohne sich unrein zu machen. Und anscheinend hatte der Hauptmann sich mit diesen Vorschriften vertraut gemacht. Auf jeden Fall, dann sehen wir sogar bei Jesus, der setzt sich sogar noch über dieses Gebot hinweg. Im Vers 7 bietet er dem Hauptmann ja an, ich will kommen und deinen Diener heilen. Das hätte er sogar gemacht. Er hätte sogar gesagt, ja okay, komm, lass mir mal Gesetz sein. Ist doch jetzt egal. Ich komme zu dir nach Hause. Es geht doch jetzt um diesen Menschen. Ich helfe dir. Ich helfe deinem Diener. Aber das Schärfste ist, dass der Hauptmann jetzt antwortet, ach Jesus, ist nett gemeint. Und für uns Umstehende alles wäre das natürlich toll, wenn du jetzt in mein Haus kämst. Aber nach allem, was ich von dir weiß, ist es für die Heilung meines Knechtes gar nicht nötig. Da genügt ein Wort. Das kannst du auch von hier aus sprechen. Es reicht ein Fingerzeig von dir. Keine weiteren äußerlichen Maßnahmen. Was die Gastfreundschaft angeht, bist du jederzeit bei mir willkommen. Aber nötig ist es für dich, glaube ich, nicht. Der Hauptmann sagt hier, ich glaube an die uneingeschränkte Macht, auch ohne irgendwelche äußeren Hilfestellungen. Erstaunlich, oder? Lange vor allen anderen hat der begriffen, worum es geht. Lange bevor Jesus zum Jünger Thomas sagte, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die keine Glaubenskrücken brauchen und trotzdem glauben. Da hat Jesus dann schließlich seinen Jüngern ja auch gesagt, was der Weg ist. Aber lange vor dem hat der Hauptmann das schon begriffen. Dass das der Weg ist, auf dem wir mit dem allmächtigen Gott in Kontakt treten dürfen. Im schlichten, gläubigen, erwartungsvollen Gebet. Das kindliche Vertrauen auf Jesus, auf sein Wort, setzt Gottes Arm in Bewegung. Das macht uns der Hauptmann hier vor. Sein Glaube braucht keine äußere Hilfestellung.
Ich will an dieser Stelle eins noch betonen. Es ist bei Jesus dann seinerseits nun aber auch nicht so, dass er jetzt einen möglichst reinen, lupenreinen Glauben braucht, damit er in Aktion treten kann. Wir sehen ja genauso, dass er in Aktion tritt, als ein Mensch mal in Markus 9, Vers 24 ist das, ganz ehrlich sagt, Meister, ich will ja glauben, aber ich krieg's nicht hin, hilf mir in meinem Unglauben. Oder denken wir, wie er bei der Heilung des Blindgeborenen zunächst mal so einen Brei machte aus Speichel und Erde und dann diesem Blindgeborenen das auf die Augen legt. Brauchte Jesus diese Mixtur? War es die Kraft des Breis, die die Augen heilte? War es nachher die Waschung im Teich Siloa, die ihn wieder sehend machte? Natürlich nicht. Jesus hätte auch hier einfach ein Wort sprechen können und der Blinde wäre geheilt gewesen. Aber Jesus verwendet sowas hier wie so eine Glaubenskrücke. So eine materielle Glaubenshilfe, damit der blinde Mann spüren kann, hier wird etwas an mir getan. Jesus weiß das, dass wir manchmal eine Krücke zum Glauben brauchen. Und Lucy, wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann weiß man, wie gut so eine Krücke ist. Ne? Da gibt es manchmal wirklich Dinge, da sind wir einfach zu schwach. Da können wir an dieser Stelle auch nicht einfach aus uns heraus das jetzt irgendwie anders machen. Und Jesus weiß das und er geht darauf ein. Das ist gar kein Problem für ihn. Wir dürfen wissen, unser Herr ist nicht angewiesen auf so einen makellosen, von jeder Unreinheit befreiten Glauben. Wie oft ist er schon auf mich eingegangen, wo mein Vertrauen doch äußerst dürftig war in ihn. Wie gut, dass es so ist. Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch diese andere Seite sagen. Der Gebrauch von Glaubenskrücken ist nicht das Ziel. Es ist noch nicht das Ende im Leben mit Jesus. Die größten Verheißungen, die größten Zusagen liegen letztlich auf dem unbedingten Vertrauen, auf einem unbedingten Glauben. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Zu Jairus sagt Jesus, glaube nur, dann wird deine Tochter gesund. Matthäus 21, wenn ihr betet und glaubt, werdet ihr es empfangen. Markus 9, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Epheser 6, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr dem Bösen widerstehen könnt. Die Bibel legt eindeutig den Schwerpunkt auf dieses uneingeschränkte Vertrauen in Gottes Macht. Und ich denke, wir sollten diese zwei Pole in unserem Glaubensleben immer wieder im Auge behalten. Natürlich dürfen wir zu Jesus kommen, so wie wir sind. Ja, es ist überhaupt keine Frage. Wir müssen nichts mitbringen. Natürlich dürfen wir mit schwachem Glauben unsere Anliegen vortragen. Natürlich dürfen wir auch uns an Glaubenskrücken klammern. Aber Verheißungen für weitergehende Erfahrungen liegen immer auf einem unbedingten Glauben, auf einem kindlichen Glauben, der einfach bereit ist, sich in die Arme des Vaters zu werfen und zu sagen, sprich nur ein Wort, dann wird's geschehen. Das sollte einfach unser Ziel bleiben, dass wir Jesus so sehr vertrauen können, dass wir uns so in seine Arme schmeißen. Wir kehren noch einmal zum Hauptmann zurück. Er erwartet von Jesus nicht mehr als ein Wort und er bekommt auch von Jesus nicht mehr als ein Wort. Und als er den Heimweg antritt, da hat er in seiner Tasche nichts mehr als ein Wort. Rein äußerlich sah er genauso aus, wie er auch hingegangen ist. Kein machtvolles Zeichen, kein Brei. In diesem Moment hatte dieser Hauptmann nichts anderes als dieses Wort. Und rein äußerlich sah es aus, als ob er leere Hände hätte. Das ist sozusagen Glauben für Fortgeschrittene. Ein Abschlussgedanke. Der Glaube des Hauptmanns, das fand ich auch nochmal sehr interessant, er ist ein stellvertretender Glaube. Es ist doch auffällig, dass der Hauptmann sich überhaupt darum bemüht, dass einem seiner Diener geholfen wird. Dieser Mensch ist ihm offensichtlich wichtig. Warum sonst hätte er diesen Weg zu Jesus auf sich nehmen sollen? Warum demütigt er sich so weit, dass er die Reinheitsvorschriften der Juden anerkennt? Hätte er doch nicht müssen. Der Hauptmann hätte doch einfach seine militärische Macht demonstrieren können und sagen können, hört mal, da hinten, da läuft irgendwie so ein Heilungsrabbi rum. Ne, den holt mir mal, den bringt mir mal. Und dann laufen da drei Soldaten los und die bringen ihn dann mit und schon wäre die Sache geritzt gewesen. Der Hauptmann geht einen ganz anderen Weg. Er nimmt diese Arbeit, diese Demütigung auf sich und sein Glaube empfängt Segen für einen anderen. Ja, das ist für uns manchmal nicht so ganz leicht, das tatsächlich so anzunehmen, zu durchdringen. Wir legen ja immer doch sehr die Betonung drauf, dass jeder Mensch für sich alleine glauben muss. Wir sprechen immer von der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch muss sich für ein Leben mit Christus entscheiden. Jeder Mensch muss selber Jesus um Vergebung der Sünden bitten. Und das ist ja auch alles nicht verkehrt. Das finden wir ja auch alles so in der Bibel. Und doch gibt uns dieser Hauptmann hier einen Wink, so einen Fingerzeig, wie auch stellvertretender Glaube aussehen kann. Und vielleicht sollten wir für uns vielmehr uns auch auf diese Art von Glauben mal einlassen, die den anderen sieht, die Dinge für den anderen empfängt. Natürlich können wir nicht so für den anderen glauben, dass wir ihn so in eine Beziehung zu Gott hineinzwängen. Ja, das, Gott achtet immer den freien Willen des Einzelnen. Was wir aber können, ist im gläubigen Gebet Verheißung für den anderen in Anspruch nehmen. Dass Gott zu ihm sprechen soll. Dass Gottes Wort lebendig wird an ihm. Und dass dieses Wort in ihm, in seinem Herzen, ihn anrühren kann, ihn ansprechen kann. Der Hauptmann von Kapharnaum macht uns dies eine deutlich. Unser Glaube kann auf das Leben von anderen Auswirkungen haben. Unser Glaube kann Segen Gottes für andere empfangen. Das finde ich super spannend. Ob wir an dieser Stelle vielleicht immer nur zu sehr Probleme und oh, der heutige Tag und oh, alles wieder in dieser Woche und so. Dass wir jemand anderes in Blick nehmen, für den wir Segen Gottes erbitten dürfen. Weiter, durch uns weitergeben dürfen. Ich glaube, wir sollen uns von diesem Mann anstecken lassen. Zu einem Glauben, der weiter reicht als bis zu den eigenen Bedürfnissen. Als bis zu unserem Horizont, was jetzt gerade wieder wichtig ist. Zu einem Glauben, der für einen anderen mitdenkt, mitempfängt. Ich denke, hier liegt noch ein großes Feld vor uns, wo wir einfach weiterschauen dürfen als das, was bisher war. Was wäre für dich der nächste Schritt? Vielleicht ist es der erste Punkt. Einfach zunächst einmal Jesus anschauen. Dich so ein Stück zu lösen von dem, was so alles drumherum ist und was der sagt und was jener sagt und was diese Meinung ist und was jene Meinung ist. Ihn einfach einmal anschauen. In der Bibel, im Neuen Testament, wie er Menschen begegnet. Ich muss sagen, an dieser Stelle ist diese Serie The Chosen für mich wirklich eine Bereicherung. Ich will sie nicht an die Stelle der Bibel setzen. Ganz sicher nicht. Aber es ist schon etwas, das einem ein Stückchen das Herz aufgehen lassen kann. Wo man ein Stückchen mitempfangen kann, so von dem und begreifen kann, wie Jesus ist. Und vielleicht ist das für dich der nächste Schritt. Vielleicht stehst du ganz am Anfang, bist vielleicht schon lange auch zu Gottesdiensten hier gekommen und hast das immer gehört. Es geht irgendwie immer um Jesus, nicht wahr? Am Ende ist man irgendwie immer bei ihm. Vielleicht ist das für dich der Schritt zu sagen, zu ihm möchte ich hin. Ich möchte es wagen, mit ihm einzusteigen. Ich möchte es wagen, mich im Glauben auf ihn einzulassen. Ich lade dich ganz herzlich ein und wenn du Fragen dazu hast, sprich mich an. Etwas Zweites, vielleicht wäre für dich der nächste Schritt, eigene Schritte zu wagen, ohne irgendwelche Hilfestellung. Dich nicht so abhängig von anderen Menschen zu machen. Manche sagen das immer, oh, wenn der predigt oder wenn ich die Predigt höre, wenn die Predigen höre, so, ne? Oder dann guck mal hier auf Bibel TV oder auf was weiß ich, wenn da jemand predigt und so, boah, dann bin ich immer Feuer und Flamme. Das ist alles gut, das ist alles gut. Aber es ist noch nicht das Ziel. Weißt du, es geht letztlich darum, dass du mit Jesus in deinem Alltag lebst. Ohne irgendwelche Leute, die dir jetzt sagen, so jetzt müsstest du das machen, jetzt müsstest du das machen. Jesus ist doch da durch seinen Geist. Und er möchte doch mit dir einfach deinen nächsten Schritt in deinem Alltag gehen. Deswegen versuch doch einfach mal so ein paar Glaubenskrücken loszulassen und dich einfach nur an ihn zu hängen. Jesus, sagst Jesus, du selbst bist es, um den es geht. Um kein Gefühl hier. Um nicht irgendwelche Äußerlichkeiten. Es geht um dich. Das glaube ich. Oder es ist der dritte Schritt, vielleicht, dass du das tatsächlich mal versuchst. Stellvertretend für jemanden zu glauben, hört sich spannend an, oder? Wenn ich so das in der Bibel sehe, an verschiedenen Stellen, wo so gesagt wird, zum Beispiel einmal, er und sein Haus wurden gläubig. Wenn ich das hier sehe bei diesem Hauptmann, der seinen Diener im Blick hat und weiß, Hilfe kann nur von Jesus kommen. Mein Diener ist zu schwach und ich glaube aber, Jesus kann das von dort, wo er ist. Ich will das in Anspruch nehmen. Ich will es in Empfang nehmen von ihm. Für diesen Menschen, der mir so wichtig ist. Vielleicht ist das dein nächster Schritt. Ich möchte uns einfach herausfordern, dass wir mit Jesus staunen über diesen Glauben und uns einfach selber fragen, an welcher Stelle bin ich dran, einen Schritt weiter zu gehen.